Frau Irena Schreier, sie ist am Lehrstuhl für Sozialphilosophie und Ethik der Universität Witten, Herdecke, und wird den Anteil der häuslichen Palliativstationen und vor allem, was die Angehörigen hier leisten können, uns beleuchten. Danke.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dass ich heute hier sozusagen das Schlusslicht machen darf und des heutigen Symposiums und aus der Brille der Angehörigen berichten darf. Wie Sie hören, komme ich aus Deutschland. Die Studie wurde in der Schweiz durchgeführt. Wir sind heute hier in Wien, deshalb werde ich immer auf alle drei Länder zu sprechen kommen. In welchem Rahmen bewegen wir uns, wenn wir über Angehörige sprechen? Hier kurz ein Blick im Globalen, die WHO, wir haben heute Morgen schon was über die WHO gehört. Ich habe ganz präzise danach gesucht, wo finden wir denn was über Angehörige. Und dort steht eben, Palliativcare bietet Angehörigen Unterstützung während der Erkrankung des Patienten und in der Trauerzeit. Seit 2010 gibt es in der Schweiz die nationale Strategie Palliativcare. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch im Kanton Thurgau, im Kantonsspital, eine Palliativstation eröffnet. Wir hatten den Auftrag, in St. Gallen diese zu evaluieren, im Hinblick speziell auf die Angehörigen. Wir sehen, dass auch die nationale Palliativstrategie die Angehörigen speziell mit erwähnt und die Angehörigen auch ganz dicht eng in den Fokus nimmt und sie im Prinzip versucht, so wahrzunehmen, so zu begleiten, wie auch den Sterbenden selbst. Hier müssen wir uns fragen, wie sieht dieses Zusammenwirken aus, was hier beschrieben wird. Dieses Zusammenwirken bitte immer betrachten aus der Perspektive des Angehörigen. Kurz auch noch ein Blick auf Österreich, auf Deutschland. Auch hier gibt es Grundlagengesetze, Leitlinien, in denen Angehörige immer wieder auch erwähnt werden, in denen Angehörige ganz speziell auch mitgesehen werden als Empfänger der Palliativcare. In dem Projekt Angehörige bzw. die Erfahrung Angehöriger in Palliativcare-Situationen hatten wir eben den Zugang über die Fachhochschule in St. Gallen im Institut für Pflegewissenschaft unter der Leitung von Professor Fringer. Wir sind qualitativ vorgegangen und haben 21 Interviews geführt mit Angehörigen, die bereits ihre sterbenden Angehörigen begleitet haben. Also sie waren alle verstorben zum Zeitpunkt des Interviews. Insgesamt haben wir in 22 Stunden gefragt, oder die Angehörigen haben uns in dieser Zeit erzählt, was sie vom Beginn der Diagnose bis über den Tod hinaus erlebt haben. Also die Erhebung bezieht sich nicht nur auf das Spital, auf die Palliativsituation, sondern tatsächlich, eine Palliativsituation beginnt ja nicht nur im Spital. Also es beginnt ja tatsächlich ab Diagnosestellung. Hier kurz ein Blick auf unsere Stichprobe. Sie sehen, die Altersverteilung ist relativ ähnlich bei Verstorbenen und bei Angehörigen, liegt im Schnitt bei 59 Jahren. Was wir hier nochmal deutlich sehen, was im Prinzip die Aussagen von heute Vormittag wiederholen, dass das Geschlecht der Interviewpartner war hier überwiegend weiblich. Das Geschlecht der Verstorbenen war überwiegend männlich. Bei den Erkrankungen haben wir es fast ausschließlich mit Karzinompatienten zu tun gehabt. Die Ergebnisse lassen sich in 5 große Kategorien einordnen. Zum einen wurde die Rolle der Angehörigen ganz klar beschrieben. Und zwar in beiden Phasen, in der häuslichen Phase und in der Palliativ-, also im stationären Bereich. Die Angehörigen haben uns die Stabilisierungsmechanismen beschrieben, die sich in der Regel auch sehr identisch, die sehr identisch waren. Die einzelnen Krisen wurden dabei sehr deutlich beschrieben, bis zu einem Zeitpunkt, das ich transformierendes Ereignis genannt habe. Transformierendes Ereignis bedeutet, dass die häusliche Situation hier endet und dann in die stationäre übergeht. Ein Beispiel nenne ich Ihnen nachher noch. Sobald die Angehörigen mit ihren sterbenden Angehörigen quasi auf die Palliativstation gekommen sind, hat sich eine Dimension aufgetan, die als Raum und Zeit beschrieben wurde. Dazu auch gleich noch mehr. Hier sehen Sie einmal die Ergebnisse zusammengefasst. Ganz deutlich ist hier zu sehen eben die Rolle der Angehörigen. Sie sind am Anfang verantwortlich, also Partner und Begleiter, und diese Rolle nimmt stetig zu, bis zum transformierenden Ereignis. Sobald sie aber auf die Palliativstation eintreffen, einige hatten vorher schon mit der Palliativstation Kontakt, für andere war das eine relativ neue Familie sozusagen. Dennoch hat sich in allen Fällen die Rolle sehr, sehr schnell geändert. Es wurde eben schlagartig dann wieder der Partner und Begleiter, hat mehr Raum eingenommen, und diese Versorgerrolle, die hat sofort abgenommen in die Rolle des Advokaten. Also hier wussten die Angehörigen ganz genau, was ihre sterbenden Angehörigen wollen, und haben hier nicht mehr selbst geguckt, wie sie diese Wünsche befriedigen können, sondern konnten eben als Advokat dafür einstehen. Weiter unten sehen Sie die Stabilisierung. Die besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, wenn man eben versucht, so lange wie möglich an Alten festzuhalten. Man versucht, die Normalität weiterzuleben, den Alltag aufrechtzuerhalten. Bis zu einem Punkt, wo man merkt, okay, ich muss mich jetzt tatsächlich vom Alten lösen. Die Angehörigen, also die begleiteten Angehörigen, beginnen hier, ihre eigene Zukunft unabhängig von dem Sterbenden zu planen. Mit Eintritt auf die Palliativstation sehen Sie hier nochmal den Aspekt Raum und Zeit. Ein Beispiel für eine Destabilisierung in der häuslichen Situation. Als meine Schwester die Diagnose bekommen hat, der Lungenkrebs. Ja, das ist eine Mischung gewesen zwischen, okay, es ist absehbar gewesen, da sie ja 3 Packen Zigaretten geraucht hat, und zwischen Schock. Es ist eine ganz ambivalente Situation gewesen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wo anfangen. Wenn wir einen Blick auf andere Länder in Europa werfen, Frankreich beispielsweise, da gibt es eine ganz konkrete Begleitung in Hausarztpraxen. Sobald der Patient die Diagnose erhält, bekommt gleichzeitig auch der Angehörige seine Begleitung. Also er hat selbst auch als Nicht-Patient die Möglichkeit, in der Arztpraxis sich Hilfe zu holen und seine Bedürfnisse dort auszusprechen. Dann kommt wieder eine Phase der Stabilisierung. Nein, also die Nachbarschaft ist eine große Unterstützung gewesen. Und das ist auch im ganzen Haus, in allen Parteien. Man hat das so ausgemacht. Auf dem Zettel an der Tür stand: Herzlich willkommen. Da hat jeder gewusst, ich bin nicht daheim. Aber man muss selber reden und mit den Nachbarn. Die muss man einbeziehen. Wenn ich mal weg gewesen bin, habe ich einen Plan gemacht, wo alles drauf stand. Wann die Spitex, wann die Medikamente. Bei dieser Angehörigen handelt es sich um, wie Sie sich vielleicht denken können, um jemand, der selbst aus dem sozialen Bereich kommt und selbst sehr viel Erfahrung hat und hier auch einen gewissen Überblick hat. Also sein eigener Case Manager im Prinzip schon war. Wir hatten es heute Vormittag ja auch zu tun mit Autonomie, und Autonomie erfordert Kompetenz. Und man sieht hier deutlich, dass diese Dame Kompetenz hatte und sich ihre Autonomie dann auch wieder zurückholen konnte. Ein Beispiel für eine erneute Destabilisierung. Ich habe immer gemacht und geschaut, was nötig war. Ich musste sie immer ins Spital fahren und dann die Übelkeit. Zuletzt haben wir dann die Wohnküche, Schlafzimmer ist oben. Da hat sie dann den ganzen Tag gesessen. Ich musste auch noch arbeiten. Das war echt anstrengend. Schlafen konnte ich häufig auch nicht. Der Versuch, hier eine destabilisierte Situation wieder zu stabilisieren, sich quasi von Alten zu lösen, das gemeinsame Schlafzimmer aufzugeben, die Wohnküche zum Patientenzimmer sozusagen umzuformen, zeigt aber auch gleichzeitig, dass es sich hier dennoch um eine fragile Situation handelt. Man hat sich zwar arrangiert, dennoch ist man müde und ausgelaugt. In allen 21 Interviews hat sich das transformierende Ereignis ganz deutlich gezeigt. Das war ganz unterschiedlich. Hier das Beispiel, ich kam von der Arbeit nach Hause, es war ganz still. Ich sah sie im Bad auf dem Fußboden liegen. Ich drehte sie um, da sah ich das Blut. Alles war voll Blut, der ganze Kopf. Sie ist mit dem Kopf auf die Badewanne. Da wusste ich, es geht nicht mehr, es war Schluss. Ich konnte das nicht mehr verantworten, ich wollte es nicht verantworten. Mit dem Eintritt des transformierenden Ereignisses möchte ich den Satz ergänzen, jeder Mensch möchte gern zu Hause sterben. Ja, das möchte er, solange er sich zu Hause sicher fühlt. Sobald die Unsicherheit kommt, möchte keiner mehr zu Hause sterben. Und hier ging dann bei diesem Ereignis immer der Wunsch von unterschiedlich, entweder vom Betroffenen selbst oder vom Angehörigen, definitiv und ganz klar aus, wir möchten nicht mehr zu Hause bleiben. Wir möchten die Verantwortung nicht mehr tragen und wir möchten tatsächlich Hilfe. Hier ist noch dazu zu sagen, es war bei fast allen Familien, war die Spitex mit an Bord, wo man aber gemerkt hat, entweder es gab Situationen, Spitex ist die häusliche Versorgung, die ambulante Betreuung, genau. Wo man gemerkt hat, entweder ist das Vertrauen in die Spitex verloren gegangen, es hat einfach nicht ausgereicht, man konnte, die Absprachen waren unterschiedlich zu bewerten, oder ganz andere Gründe, dass man auch gemerkt hat, Mensch, jetzt geht es auch gerade mit dem Essen nicht mehr weiter und das war für die begleitenden Angehörigen auch immer so wichtig, dieses Essen. Und am Essen haben sie gemessen, wie es dem Sterbenden geht. Das zeigt jetzt die Versorgung in der institutionellen Palliativversorgung. Sie sehen hier die Komponente Raum und Zeit, besteht im Wesentlichen aus drei Faktoren. Miteinander sein, Zeit für mich, wir und die anderen. Miteinander sein bedeutet hier jetzt nicht unbedingt das Candlelight-Dinner, was den Familien wichtig war. Das Miteinander sein, das war nochmal, wir dürfen über unsere Sorgen und über unsere Ängste sprechen, da auf Palliativstationen das Sterben und der Tod im Prinzip Normalität ist, haben auch die Angehörigen und die Sterbenden selbst erfahren, dass man über Sterben und Tod sprechen darf. Viele Angehörige hatten häufig Angst, von sich aus das Thema anzusprechen, von sich aus zu sagen, Mensch, wie möchtest du eigentlich mal beerdigt werden? Wie machen wir das denn mit den Finanzen? Können wir darüber mal sprechen? Eine Frau hat gesagt, naja, hätte ich das Thema angesprochen, ich wollte ihn ja nicht schon beerdigen, bevor er eigentlich tot ist. Mit dem Eintritt auf die Palliativstation war das wie so ein okay, grünes Licht, ihr dürft drüber sprechen, es ist normal. Und das war im Wesentlichen das, was das Miteinandersein ausgemacht hat. Viel großes Angebot gab es von der Palliativstation, von dieser jetzt nicht. Es gab ein Wohnzimmer, es gab eine Küche, es war die Möglichkeit, in den Garten zu gehen und damit waren die Familien im Wesentlichen zufrieden. Zeit für mich, das ist auch das, was nochmal den Angehörigen geholfen hat, Mensch, ich habe diese 24-Stunden-Last nicht mehr. Ich darf mal durchatmen, ich kann mal für 2-3 Stunden nach Hause gehen, ich kann duschen, ich kann einkaufen gehen, ich kann auf den Markt gehen. Ich muss nicht permanent präsent sein. Und der dritte Faktor, wir und die anderen. Hier öffnete sich plötzlich nochmal eine Tür, die sich in der längeren häuslichen Versorgung immer wieder auch verschlossen hat. Das bedeutet, durch das Leid und durch das ständige Management der häuslichen Palliativsituation sind soziale Kontakte verloren gegangen. Man kümmert sich nicht mehr drum, man hat keine Zeit mehr. Man möchte vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt jemanden einladen zum Kaffee, zum Kuchen. Das klingt vielleicht auch ein bisschen, naja, wir liegen im Sterben, uns geht's dennoch gut. Das sind auch wieder Themen, die sich viele auch nicht getraut haben anzusprechen. Diese Dimension hat sich auf der Palliativstation wieder geöffnet. Nochmal den Rahmen, den eingangs erwähnten Rahmen. Wie sieht dieses Zusammenwirken aus? Wie gesagt, immer aus der Perspektive der Angehörigen. Dieses Zusammenwirken sollte definitiv von Zeitpunkt der Diagnosestellung an mitgedacht werden. Bis über den Tod hinaus. Also Es bedeutet eben nicht, sobald jemand gestorben ist, ist es dann auch tatsächlich abgeschlossen. Wir haben gesehen, dass die Sterbecafés sehr beliebt waren. Die Menschen kamen sehr gern nochmal zusammen und haben sich ausgetauscht. Die Palliativstation war auch nach dem Tod quasi nochmal ein Ort der Begegnung. Es ist vielleicht nochmal eine spezielle Aufgabe, unter diesem ganzen Rahmen, den wir in unseren Gesetzgebungen haben, zu präzisieren und zu gucken, wo können wir denn ganz gezielt nochmal Angebote verstärken. Und da ist die psychosoziale Anlaufstelle nach der Diagnosestellung ein ganz großer Faktor. Ich stelle es mir immer wieder vor, wie wäre das, wenn ich jetzt an einem Montagmorgen zum Hausarzt gehe, bei einem Routinecheck sieht er im Ultraschall einen Tumor sitzen und ich gehe danach wieder zur Arbeit. Im Prinzip fehlt hier wirklich nicht nur den Betroffenen, selbst auch den Familien, dieser Moment, wo einem der Boden unter den Füßen entzogen wird. Da fehlt einem definitiv die engmaschige Begleitung. Wir wissen jetzt, wie sich die Rolle verändert, der Angehörigen. Es hilft den Angehörigen enorm, wenn man sie auf diese Rolle vorbereitet, wenn sie wissen, was auf sie zukommt, wenn sie auch entscheiden können, möchte ich diese Rolle auch mehr in der Pflegesituation einnehmen oder möchte ich definitiv in dieser Rolle zwar sein, aber ich möchte keine Pflegeaufgaben übernehmen, weil ich Partner bleiben möchte. Der durchgehende Informationsfluss zur Versorgungssituation und zu den Angeboten, das ist im Prinzip kein großes Hexenwerk. Wir haben häufig Angebote, wir haben Informationen, es muss jetzt nur noch an die Patienten kommen und an ihre Angehörigen, weil sie häufig eben nicht wissen, was es tatsächlich gibt. Ich habe mich letzte Woche noch mit einem Bekannten unterhalten, den ich länger nicht gesehen habe. Der hat mir erzählt, ja, jetzt habe ich meine Mutter beerdigt. Ich bin immer wieder 6 Monate lang zu ihr 300 Kilometer nach Hause gefahren und ich habe nebenher gearbeitet. Jetzt sagen Sie, ja gut, das kann uns in Österreich nicht passieren. Wir haben ja die Familienkarenz. Da haben Sie ja das Recht, dann 3 Monate zu Hause zu bleiben. So etwas Ähnliches haben wir in Deutschland auch. Es bezieht sich nicht speziell auf eine Hospiz- oder auf eine Palliativsituation. Nur wusste das derjenige nicht. Das gibt es jetzt schon sehr, sehr lange Zeit, aber die Menschen wissen es häufig nicht, was es wirklich alles gibt. Es würde den Angehörigen auch definitiv helfen, wenn sie wüssten, welche Krisen zu erwarten sind, wenn sie darauf vorbereitet würden. Das bedeutet auch nicht, dass sie jetzt wissen, wie man jemanden lagert, mit welchem Dekubitusrisiko man rechnen muss, sondern tatsächlich, was kommt auf mich zu und welche psychischen Belastungen erwarten mich. Für die Pflege ganz speziell, aber auch für die Medizin und für alle anderen Therapieberufe ist hier nochmal vielleicht der Auftrag, die Verantwortungsteilung, dieses 24/7, immer wieder parat zu sein, immer wieder präsent sein zu müssen, nachts Angst haben zu müssen, ob die Atemnot wieder einsetzt, nicht schlafen zu können. Besonders Angehörige mit schwachem sozialen Netzwerk brauchen hier eine ganz besondere Begleitung. Den Faktor Raum und Zeit, den Sie vorher gesehen haben, da können Sie sich alle, die auf Palliativstationen arbeiten, ganz kräftig auf die Schulter klopfen, weil Sie sehen, was da alles ermöglicht wird durch Ihre Arbeit, die Ihnen vielleicht teilweise sogar unbewusst ist. Aber diesen Faktor Raum und Zeit, den öffnen Sie. Und vielleicht hilft es Ihnen, genau dieses Konzept oder diese Dimension zu konzeptionalisieren, wenn Sie an den Ausbau oder an eine ganz spezielle Angehörigenbegleitung denken. Hier nochmal, ich wollte immer Ehefrau sein, nicht Pflegeperson bleiben. Das wurde ganz, ganz häufig genannt. Häufig ist es aber so, sobald wir Angehörige haben, die pflegebedürftig werden, rutschen automatisch in diese Versorgerrolle rein, ob sie wollen oder nicht. Deshalb wäre nochmal vorher die Aufklärung wichtig zu sagen, es könnte jetzt sein, dass die Pflegesituation, dass das wirklich immer wieder zunimmt, dass man sich auf seine Rolle, die einen schlicht und ergreifend irgendwie erwartet, dass man sich besser darauf vorbereiten kann. Ein Angehöriger hat erzählt, mein Bruder lag im Sterben. Da hatte ich keine Zeit und keinen Nerv, mich umfassend zu informieren, wo ich welche Unterstützung erhalten kann. Als der Bruder schon verstorben war, hat er dann gesagt, ja gut, jetzt weiß ich, was es alles gibt. Es gibt die Krebsliga, es gibt dieses, es gibt jenes. Aber in dem Moment hatte ich keine Kraft, mir diese Informationen zu suchen. Ein Satz aus dem Management. Das sehen Sie immer wieder, wenn Sie Werbung sehen. Alles, was Sie kennen, das gibt es. Und wenn Sie irgendein Produkt anbieten wollen und von dem nichts wissen, dann gibt es dieses Produkt faktisch gar nicht. In diesem Sinne möchte ich Sie ermuntern, tun Sie Gutes und sprechen Sie darüber.